liebe Marienverehrer, die ihr mir jetzt zuhört. Heute wollen wir gemeinsam ein besonderes Gnadenmittel betrachten, das uns von Gott durch Maria geschenkt wurde, nämlich die wunderbare oder auch wundertätige Medaille. Pius XII. Hat unsere Zeit das Marianische Zeitalter genannt. Wenn man den Beginn dieses Zeitalters festlegen will, kann man das Jahr 1830 nennen, das Jahr der Marienerscheinungen in der Rue du Bac zu Paris. Zur Jahrhundertfeier dieser Erscheinung schrieb Pius XI. Es gibt wohl kaum Katholiken, die von dem wunderbaren Ereignis nichts gehört haben, dessen Gedächtnisfeier besonders am 27. November auf der ganzen Welt begangen wird. Vor 100 Jahren zeigte an diesem Tag die selige Jungfrau, nachdem sie schon mehrere Male der jungen Katharina Labori, Novizin bei den Vincent-Schwestern in Paris erschienen war, dem frommen Mädchen in einem Doppelbild das Muster einer Medaille und gab ihm den Auftrag, eine solche Medaille prägen zu lassen. Die heilige Gottesmutter versprach dabei eine reiche Fülle himmlischer Gnadenerweise für alle, die diese Medaille vorzüglich am Halse tragen würden. Um den Reichtum dieser Gnaden, wie sie selber erklärte, recht anschaulich darzustellen, ließ sie ihre beiden Hände sinken, wobei von ihnen ganze Garben von hellen Lichtstrahlen ausflossen, die das Auge blendeten. Soweit Pius XI. Wollen wir deshalb nun ein wenig die Entstehungsgeschichte der Medaille ausführlicher betrachten. Katharina Labori, als neuntes Kind einer burgundischen Bauernfamilie, am 2. Mai 1806 geboren, verlor im 8. Lebensjahr ihre Mutter. Da erwählte sie sich Maria zur Mutter. Mit 24 Jahren, am 21. April 1830, wurde sie in das Noviziat der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul im Mutterhaus zu Paris aufgenommen. Schon als Novizin wurde sie der Erscheinungen Mariens gewürdigt. Bei der ersten Erscheinung in der Hauskapelle um Mitternacht vor dem Fest des heiligen Vinzenz von Paul, es war am 19. Juli 1830, sah sie Maria im weißen Gewand mit blauem Schleier auf einem Stuhl vor dem Altar sitzend. Als ein leiser Zweifel in ihr erwachte, ob es wohl die Gottesmutter sei, hörte sie die Stimme: Ist es der Himmelskönigin nicht erlaubt, in jener Gestalt einem armen Sterblichen zu erscheinen, welche ihr selbst wohlgefällig ist? Da kniete die Schwester vertraulich vor ihr nieder und legte die Hände in den Schoß Mariens. Wie eine Mutter zum eigenen Kind spricht, so sprach Maria mit ihr über eine Aufgabe, die sie ihr übertragen wolle. Unter Tränen wies sie auf die großen Leidenszeiten hin, die über Paris und Frankreich und über die ganze Welt kommen würden. Sie solle aber Vertrauen haben und den Mut nie verlieren, sondern oft zum Fuß des Altares kommen, von wo Gnaden allen zuteil würden, die darum bitten. Bei der zweiten Erscheinung, am 27. November, bestimmte Maria näher ihren Auftrag. Während der Abendbetrachtung in der Kapelle sah Katharina die selige Jungfrau wieder vor sich, diesmal stehend. Die angekündigten Trübsale waren bereits hereingebrochen. Aber keine Tränen, keine Trauer umdüsterten heute das Antlitz Mariens, die in unbeschreiblicher Schönheit lächelnd auf Katharina herabschaute. In einem weißen Gewand, mit einem bis auf die Füße herabreichenden Schleier, stand sie auf einer großen Kugel. Unter ihren Füßen wand sich eine Schlange. In den Händen hielt Maria eine kleine Kugel. Katharina sah, wie sie immer schöner und verklärter wurde, während sie ihre Augen zum Himmel erhoben hatte und Gott die Kugel aufopferte. Sie vernahm die Worte: Diese Kugel stellt die ganze Welt dar und jeden einzelnen Menschen. Plötzlich wurden Mariens Finger mit je drei kostbaren Ringen geschmückt, und an den Ringen glänzten Edelsteine, von denen so leuchtende Strahlen ausgingen, dass ihre ganze Gestalt in helles Licht gehüllt wurde. Während die kleine Kugel zwischen ihren Händen verschwand, senkte Maria ihre strahlenden Hände immer tiefer und sagte: Die Strahlen sind das Sinnbild der Gnaden, die ich über jene ausgieße, die mich darum bitten. Als Katharina sich darüber wunderte, dass von einigen Edelsteinen keine Strahlen ausgingen, hörte sie die Antwort: Die Edelsteine, die keine Strahlen aussenden, versinnbilden jene Gnaden, die man von mir zu erbitten versäumt. Alsdann bildete sich um sie ein ovaler Rahmen, auf dem in goldenen Buchstaben geschrieben stand: O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Nun gab ihr Maria den Auftrag: Lass nach diesem Muster eine Medaille prägen. Alle, die sie tragen, werden große Gnaden erlangen, besonders wenn sie die Medaille am Halse tragen. Überreich werden die Gnaden für jene sein, die Vertrauen haben. Jetzt wandte sich das Bild, und Katharina konnte auf der Rückseite den Buchstaben M sehen, von einem Kreuz überragt, das auf einem Querbalken ruhte. Darunter sah sie das Herz Jesu, von einer Dornenkrone umgeben, und das Herz Mariens mit dem Schwert durchstochen. Das Ganze war umrahmt von 12 Sternen. Bei der dritten Erscheinung, in den Tagen vor Weihnachten des Jahres 1830, erblickte Katharina die selige Jungfrau in himmlischer Schönheit, diesmal über dem Tabernakel schwebend. Von ihren Händen gingen wieder die sonderbaren Strahlen aus, und sie vernahm wiederum die Worte: Sie sind das Sinnbild der Gnaden, welche jene erhalten, die darum bitten. Maria fügte jedoch hinzu: Aber man bete. Dann wiederholte sie noch einmal den Auftrag an Katharina, die Medaille prägen zu lassen. Als mit Erlaubnis des Erzbischofs von Paris im Juni 1832 die ersten Medaillen hergestellt waren und Katharina Labori eine von diesen geschenkt bekam, nahm sie diese mit großer Ehrfurcht an und sagte ganz glücklich: Jetzt muss man sie verbreiten. Sie wusste, dass sich Mariens Wort nun erfüllen und der angekündigte Gnadenstrom aus dem Mutterherzen Mariens strömen würde. Als erster erfuhr dies der Erzbischof von Paris selber, als er nach dem vertrauensvollen Gebet: Maria, hilf, zeig deine Macht durch diese Medaille, wie du versprochen hast, durch die Medaille die Bekehrung eines von der Kirche abgefallenen Bischofs erlangte. Die Medaille verbreitete sich auffallend schnell über Frankreich hinaus durch Europa, Amerika und China, und ebenso auffallend waren die Wirkungen, Gnaden, Bekehrungen und Heilungen, sodass das Volk schon bald die wundertätige Medaille nannte. Gnadenerweise der Gottesmutter durch die wunderbare Medaille halten an bis zum heutigen Tag. Ich darf Ihnen nun ein paar Beispiele erzählen, die ich selber erlebt habe. Es war am 30. Mai 1960. Ich war gerade vom Schulunterricht zurückgekehrt, als mich eine Schwester der chirurgischen Klinik anrief. Es war sogar eine evangelische Schwester. Sie bat mich um ein sofortiges Kommen. Ich sollte alles mitbringen, da es um einen Patienten sehr schlecht bestellt ist. Ich nahm das heilige Öl und holte auch das Allerheiligste aus der Kirche und begab mich auf schnellstem Weg zur Klinik. Wie sehr war ich aber bestürzt, als der Patient, ein Todeskandidat, alles ablehnte. Ich versuchte, ihm mit guten Worten zuzureden, aber alles war vergeblich. »Gehen Sie jetzt, dann bleiben wir gute Freunde«, sagte er. Das war deutlich genug. Die Krankenschwester hatte mich, den katholischen Priester, aus eigener Initiative gerufen. Was sollte ich tun? In den 7 Jahren, in denen ich nun schon Seelsorger sein durfte, war mir das noch nie passiert, dass ein Todgeweihter mich mit dem Allerheiligsten, das ich zu ihm tragen wollte, zurückgewiesen hatte. Unwillkürlich dachte ich nun an die Gottesmutter. Sie muss helfen. Und zum Zeichen meines Vertrauens nahm ich die Medaille, die ich stets bei mir trage, und legte sie dem Kranken unter das Kopfkissen. Ich bat dann die Schwester, mich sofort zu verständigen, falls der Kranke seine Gesinnung ändere. Mich bedrückte die Ablehnung so sehr, dass ich nach Hause zurückgekehrt in die Kirche ging, vor der Mutter Gottes niederkniete und zu ihr sagte und versprach, wenn du mir dieser noch versehen lässt, bevor er stirbt, will ich mich in Zukunft auch mehr für die Ausbreitung der wunderbaren Medaille einsetzen. Ich war etwa 3 Stunden zu Hause, da läutete das Telefon. Ich konnte es kaum fassen, der Kranke sei nun doch bereit, die Sakramente zu empfangen. Erfüllt mit großem Dank und aufrichtiger Freude, eilte ich wieder zu dem Kranken, der nun wie umgewandelt war, und reichte ihm nach einer guten Beichte den Leib des Herrn. 2 Tage später hat Gott den Kranken abberufen aus dieser Welt. Oder ein anderes Erlebnis wie einem Taxifahrer. Um rechtzeitig nach Hause zu kommen, hatte ich ein Taxi genommen. Der Taxifahrer und ich unterhielten uns ein wenig über belanglose Dinge. Da kam mir der Gedanke, eigentlich könnte ich dem Taxifahrer doch auch eine wunderbare Medaille schenken. Ich hatte aber gewisse Hemmungen. Ich hatte keine Ahnung, wie dieser Mann religiös eingestellt war und wie es auffassen würde. Ich überlegte hin und her. Als wir am Ziel waren, gab ich mir aber doch einen inneren Ruck und bot ihm die Medaille an. Zu meiner großen Überraschung nahm er sie sichtlich erfreut an und sagte, »Ja, die Medaille nehme ich gern. Ich lege sie gleich in meinen Wagen.« Ich spürte, dass er sich ehrlich freute. Ich war selber so beglückt, dass ich mir Vorwürfe machte, nicht schon früher bei solchen Gelegenheiten die wunderbare Medaille verschenkt zu haben. Etwa 3 Monate später war ich wieder in der Stadt und wollte gerade eine Straße überqueren. Da fiel mein Blick auf einen ganz neuen Taxiwagen. 2 Damen waren im Begriff einzusteigen. Der Taxifahrer war ihnen behilflich. Ich dachte, den Taxifahrer kenne ich doch. Als dieser mich bemerkte und mich durch ein Zeichen bat zu warten. Bevor er sich an Steuer setzte, kam er dann eilig auf mich zu und sagte, »Sie haben mir doch damals die wunderbare Medaille geschenkt. Ich wollte Ihnen nur schnell sagen, dass ich vor ein paar Tagen einen schweren Unfall gehabt habe. Ein anderes Auto hat mich von der Seite so schwer angefahren, dass mein Wagen Totalschaden erlitt. Mir selber ist wie durch ein Wunder überhaupt nichts passiert. Das verdanke ich nur der Medaille. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sie mir damals gegeben haben.« Und schon war er wieder fort, denn seine Kundschaft wartete. Es gab damals in München etwa 2000 Taxifahrer. Ausgerechnet dem, welchem ich eine wunderbare Medaille gab, durfte ich wieder begegnen um dieses Ereignis aus seinem Munde zu erfahren. Oder ein anderes Beispiel, wieder aus dem Krankenhaus. Im benachbarten großen Krankenhaus lag seit längerer Zeit eine Frau im mittleren Alter, schwer an Krebs erkrankt. Der Krankenhausseelsorger besuchte sie öfter, aber sie war nicht zu bewegen, die heiligen Sakramente zu empfangen. Da bat er mich, ich soll es doch versuchen, die Schwerkranke zum Beichten zu bringen. Noch keine Patientin habe er schon so oft vergeblich daraufhin angesprochen als diese. Ich besuchte nun die Frau und gab ihr als erstes die wunderbare Medaille und erklärte ihr kurz die Entstehung und Bedeutung. Kurze Zeit darauf war sie bereit zum Beichten. Am nächsten Tag, erfuhr ich, ist sie schon gestorben. Das sind nur einige Beispiele, die ich selber erleben durfte und wo ich erfahren durfte, wie Maria wirklich ihr Versprechen einhält, das sie gegeben hat, dass die, die die Medaille tragen und gebrauchen, viele Gnaden erlangen werden. Und so habe ich aber auch aus aller Welt im Laufe der Jahre viele Beispiele und Erfahrungen mitgeteilt bekommen, sodass ich eine Heftreihe von 8 Heftchen zusammenstellen konnte, mit Erlebnissen, die Leute mit der wunderbaren Medaille gemacht haben. Wir fragen uns aber vielleicht, warum wirkt Maria gerade durch diese Medaille so viele Gnadenwunder? Die Antwort liegt wohl darin, dass einmal Maria selber uns diese Medaille geschenkt hat. Und dann aber, weil hier in der Art, wie Maria sich zeigt und in den verschiedenen Symbolen der wunderbaren Medaille ganz eindeutig auf ihre entscheidende Stellung im Heilsplane Gottes hingewiesen wird, wie sie dann in den darauffolgenden 150 Jahren durch das Lehramt der Kirche auch mehr und mehr bestätigt wurde. Wenn wir nun die einzelnen Symbole kurz betrachten, können wir sagen, erstens, Maria zeigt sich als die universale Fürbitterin. In der Erscheinung am 27. November darf sich Maria zuerst mit einer Kugel in der Hand zeigen, die sie Gott anbietet. Und diese Kugel bedeutet, wie wir hörten, die ganze Menschheit und jede einzelne Seele. Maria ist also diejenige, die fürbittend für alle bei Gott eintritt. Zweitens, Maria zeigt sich als die Schlangenzertreterin. Katharina Labore sah Maria auf der Erdkugel stehen, einen Fuß auf der Schlange. Das ist eine klare Bestätigung des Himmels, dass Maria wirklich die Schlangenzertreterin, die Widersacherin Satans ist. Dann weiter zeigt sich Maria als die Gnadenvermittlerin. Sie breitet ihre edelsteingeschmückten Hände aus und viele Strahlen gehen davon auf die Erde. Diese Strahlen bedeuten die Gnaden, die sie vermitteln darf. Von einigen Steinen gingen keine Strahlen aus, das sind die Gnaden, um die sie nicht gebeten wird. Schließlich weist Maria auf ihre unbefleckte Empfängnis hin. Um die Gestalt Mariens bildet sich ein Gebet, O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Sie bestätigte dadurch selber dieses Geheimnis und gab auch den Anstoß zur Dogmatisierung im Jahre 1854. Weiterhin kann man sagen, weiß die Mutter Gottes, auf der Medaille hin auf ihre Miterlöserschaft. Das M unter dem Kreuz, das übrigens unser heiliger Vater in sein Wappen aufgenommen hat, ist ein deutlicher Hinweis, dass Maria durch ihr Stehen unter dem Kreuz das Ja zur Hingabe ihres göttlichen Sohnes sagte und dadurch als Mutter die Mitopfernde und Miterlösende wurde. Weiter weist Maria hin auf die Herz-Jesu- und Herz-Maria-Verehrung. Das dornengekrönte Herz-Jesu und das schwertdurchbohrte Herz-Mariens sind ein Hinweis, dass beide Herzen untrennbar zusammengehören. Luther lehrt, das Heil kommt nur durch Jesus. Er lässt nur das eine Herz gelten. Marx verkündet, der Mensch muss sich selber erlösen. Er lehnt beide Herzen ab. Maria darf 1830 hinweisen, durch die beiden Herzen kommt uns das Heil zu. Die Weihe an diese beiden Herzen und ihre Verehrung wird uns von den Irrtümern dieser Zeit bewahren. Und schließlich noch ein weiteres Symbol. Maria weist hin, dass sie die apokalyptische Frau ist. Die 12 Sterne auf der wunderbaren Medaille sind ein deutlicher Hinweis, dass Maria das große Zeichen am Himmel ist, die hehre Frau von der Sonne begleitet, auf ihrem Haupt ein Kranz von 12 Sternen, wie sie Johannes in der geheimen Offenbarung schauen durfte. Und schließlich weist Maria auch hin auf das Rosenkranzgebet. Maria sagte bei dieser Erscheinung, der Rosenkranz soll gut gebetet werden. An jedem Finger trug sie 3 Ringe. Die 15 Ringe an ihren Händen können auch deshalb als Hinweis angesehen werden, dass Maria durch das Betrachten der 15 Rosenkranzgeheimnisse am meisten Gnaden vermitteln kann. So ist es unleugbar, dass die Bilder und Symbole der wunderbaren Medaille eine ganz entscheidende, wegweisende Aussagekraft haben. Von daher gesehen ist es auch leichter verständlich, warum Maria an das vertrauensvolle Tragen gerade dieser Medaille so große Verheißungen geknüpft hat. Anliegen ist uns allen die Wiedervereinigung der getrennten Christenheit. Die wunderbare Medaille kann uns auch dabei besonders behilflich sein. Echte Ökumene ist bedacht, alle Brüder und Schwestern zur vollen Wahrheit hinzuführen. Und dazu gehört auch, dass Maria Mutter der Kirche und Mutter aller Menschen ist. So ist es als Katholik unsere Pflicht, unsere getrennten Brüder und Schwestern, die die Mutter Jesu fast ganz ignorieren, hinzuweisen auf die allumfassende Mittlerschaft Mariens. Die Wiedervereinigung wird nur zustande kommen, wenn die entscheidende Stellung Mariens im Heilsplan von allen anerkannt wird. Das Schenken einer wunderbaren Medaille an evangelische Christen ist deshalb ein gutes Mittel, sie so auf Maria hinzuweisen und sie mehr unter den Gnadeneinfluss der Gottesmutter zu stellen. Und die Erfahrung zeigt, dass die Medaille selten zurückgewiesen wird. Vielleicht darf ich dazu nochmal ein persönliches Erlebnis anfügen. Ich wollte eine Frau besuchen, die schon länger mit einem evangelischen Mann verheiratet war. Ich traf aber nur ihren Mann in der Wohnung an. Nach kurzer Zeit unterbrach er plötzlich die Unterhaltung und sagte, jetzt muss ich Ihnen etwas zeigen. Ich konnte mir gar nicht denken, was er bringen würde. Wir haben über allgemeine Dinge nur gesprochen. Da brachte er ein vergilbtes, zusammengefaltetes Stückchen Papier. Er wickelte es auf und schließlich kam die wunderbare Medaille zum Vorschein. Die hat mir meine Mutter gegeben, als ich in den Ersten Weltkrieg musste. Meine Mutter war auch evangelisch, aber sie war sehr fromm und hat auf die Medaille etwas gehalten. Ich habe den Krieg von Anfang bis zum Ende mitgemacht, bin öfter in der Lage gewesen, wo ich es nie für möglich gehalten hätte, noch heil davon zu kommen, aber mir ist nie auch nur das Geringste zugestoßen. Ich bin sicher, dass ich das nur dieser Medaille zu verdanken habe. So das Bekenntnis eines evangelischen Christen. Vielfältig sind aber auch die Gnaden, die die Mutter Gottes durch die sogenannte immerwährende Novene zu Ehren unserer lieben Frau von der wunderbaren Medaille gewährt. Wie kam es zu dieser Novene? Im Jahre 1915 hatten die Lazaristen in Philadelphia, Germantown, auf die Fürbitte unserer lieben Frau von der wunderbaren Medaille eine außerordentliche Gunst erlangt. Sie hielten darum mit ihren Pfarrangehörigen eine Danknovene. Diese fand so viel Anklang, dass beschlossen wurde, diese Andachtsübung fortan jede Woche zu halten. Von dieser wöchentlichen Andacht ging so viel Segen aus, dass im Laufe von 10 Jahren etwa 4.500 Pfarreien mit der immerwährenden Novene begonnen hatten. Eine Zeitschrift berichtete von 1930 bis 1950 über 750.000 Gebetserhörungen. Während des letzten Krieges wurde in Amerika dieses Gebet wöchentlich von 200 Radiostationen ausgestrahlt und etwa in 700 Militärlagern regelmäßig diese Novene gehalten. Allmählich verbreitete sich diese Novene auch in anderen Ländern. 1954 fand diese Novene ihren Eingang auch in der Erscheinungskapelle in der Rue de Bac in Paris. Seit Februar jenes Jahres finden jeden Dienstag 4 Andachtsübungen der Novene statt, an denen sich mehr als 4.000 Leute jeweils beteiligen. Es ist ganz offensichtlich, dass die Gottesmutter diese Andacht wohl besonders liebt, in der ihre unbefleckte Empfängnis so hervorgehoben wird und sie dabei auch viele Gnaden gewährt. Ich empfehle Ihnen, meine lieben Hörer, dass auch Sie Ihre Anliegen Maria vortragen. Und ich lade Sie nun ein, mit dieser Kassette die immerwährende Novene zu Ehren unserer lieben Frau von der wunderbaren Medaille mitzubeten, wie ich sie jeden Mittwoch mit unserer Gemeinde hier in unserer Bruder-Klaus-Kirche in München bete. Sie ist die bestbesuchteste Andacht und seinem unverzichtbaren und wertvollen Bestandteil unseres liturgischen Lebens geworden. Die Gebetshefte zu dieser immerwährenden Novene können Sie von dort beziehen, wo Sie diese Kassette erworben haben.